Bevor wir über diese Gedanken nachdenken, möchte ich euch eine kleine Geschichte erzählen. Eine Geschichte mit legendärem Charakter über zwei Mönche, die auszogen, das Glück zu suchen. Es waren zwei Mönche, wie gesagt, die lasen miteinander in einem alten Buch, in welchem die Weisheit und Wahrheit geschrieben steht. Am Ende der Welt gäbe es einen Ort, an dem der Himmel und die Erde sich berühren, an dem also das große Glück zu finden und dann auch Gott zu finden sei. Sie beschlossen, diesen Ort zu suchen und nicht umzukehren, ehe sie ihn gefunden haben. So durchwanderten die beiden Mönche die Welt, bestanden unzählige Gefahren auf dem Wege, erlitten Entbehrungen, die eine Wanderung durch die ganze Welt natürlich erfordert, und alle Versuche, die einen Menschen von seinem Ziel abbringen können, die wehrten sie ab. Eine Tür sei dort, so hatten sie gelesen, man brauche nur anklopfen und befinde sich bei Gott. Schließlich meinten sie, was sie suchten, gefunden zu haben. Sie klopften an die Tür, bebenden Herzens sahen sie, wie sich die Tür öffnete. Und als sie eintraten und die Augen erhoben, befanden sie sich in dem Kloster, von dem sie ausgegangen waren. Da begriffen sie, der Ort, wo das große Glück zu finden ist, ja, wo Gott einem begegnet, befindet sich nicht weit draußen am Ende der Welt, sondern hier auf dieser Erde, an der Stelle, die uns Gott zugewiesen hat. Was ist man geneigt, wenn man diese Geschichte auf sich einwirken lässt, an das geflügelte Wort zu denken, warum denn in die Ferne schweifen, sieh, das Gute liegt so nah. Tatsächlich aber gehen viele Menschen bei ihrer Suche nach dem Glück, nach Gott, nach dem Heil, gewaltige Umwege, die im Grunde genommen so gar nicht nötig wären. Und damit sind wir beim Thema Umwege. Wie geht es euch, wenn ihr arglos an eine Straßenkreuzung heranfahrt und feststellen müsst, dass euch die Durchfahrt versperrt ist und ihr umgeleitet werdet? Das ist höchst unangenehm meistens und dazu auch oft noch ärgerlich. Angesichts solcher Schilder Umleitung macht sich Unruhe in einem breit, steigt die Anspannung, kommt vielleicht Ärger auf, weil eine etwa längere Umleitung den Zeitplan natürlich auch, den wir uns gestellt haben, durcheinander bringt. Als wir uns im Mai dieses Jahres auf unsere Urlaubsreise nach Österreich begaben, da machten wir auch unliebsame Bekanntschaft mit Umleitungen. Wir fuhren in Jenfeld auf die Autobahn, um nach etwa 2 Kilometern festzustellen, dass der Weg nach Hannover und Bremen gesperrt war. So mussten wir nach Norden ausweichen, um dann die Autobahn in Stapelfeld zu verlassen. Dann ging es quer durch den Osten unserer Stadt bis runter zum Berliner Tor und dort auf die Autobahn drauf. Wir dachten, nun sei soweit alles gut überstanden. Aber dann kamen wir im Süden ans Horster Dreieck und erfuhren, dass die Bundesautobahn nach Hannover total gesperrt sei. So wurden wir in Richtung Bremen abgeleitet. Nach kurzer Beratung auf einem Rastplatz fuhren wir dann über die Abfahrt Sittensen auf die Landstraße, Bundesstraße und kämpften uns über viele Dörfer hindurch bis nach Soltau, wo wir dann endlich auf unsere A7 nach Hannover kamen. 8:30 waren wir aufgebrochen, 10:30 waren wir in Hannover. Nein, das sagt alles. Ziemlich ärgerlich, weil wir ja noch eine weite Strecke vor uns hatten. Andererseits wussten wir natürlich, dass Absperrungen und daraus folgende Umleitungen durchaus ihren Sinn haben. Sie sind ja nicht willkürlich, um Menschen zu ärgern, angeordnet, sondern sollen den Autofahrern vielmehr beim Weiterkommen helfen und für flüssigen Verkehr sorgen. Vielleicht müssen Straßenschäden behoben werden, ein Brückenbau erneuert oder eine zusätzliche Trasse gebaut werden. Sobald man sich das klar macht, hält sich natürlich der Ärger in Grenzen. Umwege aber sind oft nötig, damit wir auch etwas für unser Leben lernen können. Damit versuchen wir jetzt, einige geistliche Leitlinien zu diesem Thema zu finden. Immerhin, meine Lieben, fand ich einen Text in der Bibel, der zumindest das Wort Umweg nannte. Er steht in 2. Mose 13, Vers 18, und ich lese ihn nach der Zürcher Bibel. Da steht: Gott ließ das Volk einen Umweg machen durch die Wüste an das Schilfmeer. Gut, ich kann ja natürlich diese Begebenheit, die damit zusammenhängt, aber ich stutzte trotzdem. Warum musste ausgerechnet Gott nach einem Umweg für sein Volk Israel auf dem Zug ins gelobte Land suchen? Er hatte es mit großer Macht und mit Hilfe schmerzlicher Plagen für die Ägypter aus der Fronherrschaft herausgeführt. Nun war es, wie gesagt, auf dem Weg nach Kanaan ins gelobte Land, wie es schon den Vätern verheißen worden war. Doch dann plötzlich das Schild Umleitung. Ist es denn nötig? Mag sich der eine oder andere Ortskundige sicher gefragt haben. Schaut man sich das Ganze auf einer Karte zur damaligen Zeit an, dann hätte der Weg von Ägypten nach Kanaan an der Küste des Mittelländischen Meeres in nordöstlicher Richtung verlaufen müssen. Nun aber ging es nach Südwesten, hin zum Schilfmeer, beziehungsweise Südosten, muss ich sagen, hin zum Schilfmeer, dem nördlichen Ausläufer des Roten Meeres. Weshalb nur? Wenn wir den Text hier im Zusammenhang lesen, dann steht da: Als nun der Pharao das Volk hatte ziehen lassen, führte Gott sie nicht den Weg durch das Land der Philister, der am nächsten war. Denn Gott dachte, es könnte das Volk gereuen, wenn sie Kämpfe vor sich sehen und sie könnten wieder nach Ägypten umkehren. Darum ließ er das Volk einen Umweg machen und führte es durch die Wüste zum Schilfmeer. Ein entbehrungsreicher Umweg. Man stelle sich vor, fern der Karawanenstraße durch die Wüste, stellte sich hier als ein Akt der Barmherzigkeit Gottes dar. Erst im Nachhinein mag das manchem Israeliten aufgegangen sein, die sich zuvor über die Zielveränderung und die Beschwernis der Wüstenwanderung geärgert hatten. Tatsache war, dass Israels gerader Weg auf der Karawanenstraße nach Nordost sie mit den Philistern konfrontiert hatte. Bekanntlich waren die Philister in der Frühzeit Israels, auch in der frühen Richter- und Königszeit, die erbittertsten Feinde des Gottesvolkes. Damals waren die Israeliten, gerade aus Ägypten kommend, der hochgerüsteten Streitmacht, wären sie hoffnungslos unterlegen gewesen. So verlief nach Gottes Willen der Weg nach Kanaan zunächst in die falsche Richtung. Auch dieser Umweg war natürlich nicht frei von Gefährdung, ganz im Gegenteil. Es wird uns erzählt, als der lange Zug der Israeliten schließlich an das Rote Meer gelangte, das Meer vor sich, rechts und links steile Berge und hinter sich die Verfolger, die ägyptische hochgerüstete Armee, die die Israeliten wieder zurück nach Ägypten zwingen wollten. Nein, waren sie jetzt in der Sackgasse gefangen? Umleitung ohne Wendemöglichkeit? Sie erlebten Rettung und Vernichtung, beides durch die Hand Gottes. Ihre Rettung im Durchzug durch das Rote Meer, die Vernichtung der Ägypter durch das Zusammenschlagen der Wogen des Schilfmeeres. Umwege, Umleitungen mögen so manches Mal nötig sein, um etwas Schlimmeres zu verhüten oder um uns eine vertiefte Erfahrung der Fürsorge Gottes zu gewähren. Oft geht uns das bei gläubiger Rückbesinnung auf unser Leben erst nach Jahren richtig auf. Wir mögen dann feststellen, dass wir auch so manchen Umweg und manche Umleitung selber gegangen sind. Oft mögen das selbstverschuldete Umwege gewesen sein. Vielleicht hat aber auch Gott uns fürsorglich diesen Weg geführt, um uns dann auf den richtigen Weg zurückzubringen, der zum Heil führt. Mir fällt hier der wegweisende Text ein, mit dem David sein Lied von der Allgegenwart und Allwissenheit Gottes in unserem Leben beschließt, Psalm 139. Da heißt es: Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und siehe, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigem Wege. Umwege sind oft segensreich. Vielleicht lässt Gott uns ab und zu Umwege gehen, um mit uns durch schwerwiegende Ereignisse zu reden. Dann machen wir Erfahrungen, etwa wie die Kinder Israels beschrieben am Roten Meer, die prägend für unser Leben sind. Oder Gott lässt Umwege bei uns zu, um uns von uns für gefährlichen Schritten und vor allzu eingefahrenen Wegen abzuhalten. Auf manchem Umweg lernen wir viel für unseren Glauben. Aber das zeigt sich oft erst hinterher. Also heute, bei Querschlägen, Absagen, Enttäuschungen, Umleitungen, nicht gleich in die Luft gehen, sondern fragen: Herr, willst du mich vielleicht doch einen anderen, einen besseren Weg führen? Herr, schenke mir die Gelassenheit, dir zu vertrauen. Von Gott zugelassene Umwege sind oft segensreich. Als ich kürzlich in einer Gemeinde in Schleswig-Holstein predigte, sah ich dort einen jungen Mann, den ich hier von Barmbek her von früheren Jahren kannte. Er war in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, kam zunächst mit seinen Eltern auch zu den Gottesdiensten hierher, schlug aber dann einen anderen Weg ein. Nun, nach über 15, ich muss eigentlich sagen 20 Jahren, traf ich diesen inzwischen nicht mehr ganz jungen Mann wieder. Er hatte in dieser Gemeinde, wo ich da predigte, Fuß gefasst, hat vor einigen Wochen eine gläubige Frau geheiratet und wird diesen seinen Weg des Glaubens gewiss gehen. Ich denke, er hat auf seinem Umweg nicht vergessen, dass unser Herr auch ihn mit seinen Augen leitet. Ein junger Mitarbeiter des Apostels Paulus, ein Gläubiger, ein hoffnungsvoller Mann, verließ ihn während dessen erster Missionsreise an der Südküste der heutigen Türkei. Wir wissen nicht, warum Johannes Markus, das war der Mann, damals aufgegeben hatte. Aber sein Chef Paulus war deswegen irgendwie irritiert und auch verletzt, sodass sie ihn auf seiner nächsten Missionsreise nicht mehr dabei haben wollte. Verständlich eigentlich, ne? Später begegnen wir jenem Johannes Markus als geschätztem Helfer des Apostels Petrus. Den Gesprächen mit ihm, mit Petrus also, verdanken wir heute das Markus-Evangelium. Auch Paulus musste sein Urteil, sein hartes Urteil über diesen Mann revidieren. Er schreibt an seinen Mitarbeiter Timotheus, Markus, nimm zu dir und bring ihn mit dir. Warum wollte er das auf einmal? Er schreibt Timotheus, er ist mir nützlich zum Dienst. Dieser Johannes Markus war auch einen Umweg gegangen. Vielleicht aus Verzagtheit, vielleicht aus Enttäuschung, vielleicht aus Verbitterung, weil seine Vorstellungen nicht ganz sich erfüllt haben. Wir wissen es nicht. Aber diesem Umweg und der Zurechtbringung durch Gott verdanken wir ihm bis heute sehr viel. Einen segensreichen Umweg nahm auch einer der 10 Aussätzigen unter die Füße, die von Jesus geheilt worden waren, die Aussätzigen. Nachdem dessen Freunde von den Priestern bescheinigt bekommen hatten, dass sie frei von Lepra seien, gingen sie zu ihren Familien, an ihre Beschäftigung zurück und lebten ihr normales Leben. Einer von ihnen, einer von 10, besann sich darauf, wer ihn geheilt hatte. Sein Umweg war, Jesus zu suchen, der ja inzwischen weitergezogen war, vor ihm niederzufallen und ihm zu danken. Erstaunt fragt Jesus die Umstehenden, hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben, als dieser Fremde? Ja, dieser Fremde war ein Samaritaner, einer also, der von gläubigen Juden nur über die Schulter angesehen wurde. Steh auf, geh hin, sagte der Herr zu ihm, dein Glaube hat dir geholfen. Das war gewissermaßen das Schild, ein sehr befreiendes Schild, Ende der Umleitung. Auch Jesus nach seiner Taufe voll Heiligen Geistes wurde vom Geist Gottes ausgerechnet in die Wüste geführt und 40 Tage lang dort vom Teufel versucht. Im Nachhinein kann man sagen, ein ebenso nötiger wie segensreicher Umweg, bevor er mit seinem Dienst für die Menschen begann. Wir könnten natürlich noch manche anderen segensreichen Umwege in der Heiligen Schrift aufspüren. Und wenn ich euch jetzt fragen wollte, habt auch ihr Umwege gegangen und seid zum richtigen Weg zurückgekommen, dann würden eine ganze Menge auch etwas von uns zu erzählen haben. Lasst uns aber jedenfalls derer gedenken, es sind ja oft junge Leute, die gerade sich auf einem selbstgewählten Umweg, der ihnen nicht förderlich ist, befinden und für sie beten. Unser Predigtext, er war heute nicht angeschlagen, den muss ich aber nachholen, der steht in Hebräer 12, Vers 2. Und da steht, lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. In welcher Phase unseres Lebens, wir uns auf einem wie auch immer empfundenen und gearteten Umweg befinden, es wird stets das Wichtigste sein, dass wir den Blick auf Jesus Christus nicht verlieren. Er sagt von sich, ich bin der Weg, was immer das bedeuten mag in der Tiefe. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. In dem Glaubenslied, wir loben Gott, 320, was wir am Anfang gesungen haben, Jesus geh voran auf der Lebensbahn, da heißt es in der 2. Strophe, sollst uns hart ergehen, lass uns feste stehen und auch in den schwersten Tagen niemals über Lasten klagen. Warum? Denn durch Trübsal hier geht der Weg zu dir. Und das Lied schließt mit der Bitte, führst du uns durch raue Wege, gib uns auch die nötige Pflege. Das war die Erfahrung dieses Liederdichters. Vielleicht auch die Erfahrung manches von uns, die wir jetzt hier sind. Diese, gib uns auch die nötige Pflege, diese Fürsorge Gottes auf jeder Station unseres Lebensweges, ob auf krummen oder geraden Linien, die brauchen wir so nötig wie das tägliche Brot. Manchmal, meine Lieben, wählen wir uns auf einen beschwerlichen Umweg und doch ist es Gottes gewünschter Weg mit uns, um uns durch Erfahrungen in unserem Glaubensleben zu vertiefter Treue zu ihm hinzuführen. So manches Mal ist für uns der Weg durch das finstere Tal, wir denken an Psalm 23, so manches Mal ist der Weg durch das finstere Tal der einzig gangbare Pfad. In diesem Psalm wird zuerst ein heiles Bild entwickelt. Mein Hirte weidet mich auf grüner Aue, er führt mich zum frischen Wasser, er erfreut meine Seele, er führt mich auf guter, gangbarer Straße. Wie wunderbar! Doch dann kommt der Engpass, durch den die Schafherde muss, um zur Sommerweide auf die hochgelegenen Alpen zu gelangen. Das mag zunächst furchterregend sein. David sagt, doch ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Die Schafe werden in der Gefahrenzone nicht allein gelassen. Der Hirte mit seinem Stab verleiht Sicherheit und bringt alle zum Ziel. Mit dem Herrn den Weg zu gehen, das bedeutet, zu ihm aufzusehen, Entscheidungen in seinem Sinn zu treffen, das heißt nicht stehen bleiben, sondern vorangehen, oft auch mühsam aufwärts gehen. Das umschließt einen neuen Lebensstil, der von Gottes Liebe und Treue her geprägt ist. So kommen wir ans Ziel unserer Lebensweise, hin zum ewigen Leben. Wenn ich in der Person Jesu Christi das Ziel vor Augen habe, kann auch ein Umweg nicht zum Irrweg werden und in die Sackgasse führen. Ich bin der Weg, sagt Christus, der Lebensspender. Vergessen wir nie, meine Lieben, weder im Blick auf andere noch im Blick auf uns selbst. Gott schreibt auch auf krummen Linien gerade. Ich finde, das ist unendlich tröstlich, dass es bei Gott keine verlorenen Fälle gibt und auch über vielleicht nötige Umwege das Ziel erreicht werden kann. Dazu wünsche ich euch allen und auch mir selbst Gottes Segen. Amen. Du bist